Ja, Johannes hier. Grüß dich, lieber Georg.
Johannes, seid ihr grüßt, Johannes.
Hallo, gesegnete neue Woche noch dir.
Danke, gleichfalls.
Danke dir. Sag mal, du hast doch mal gesagt über die Heiligtumslehre, weißt du noch?
Ja.
Da ging es darum, dass sie verfälscht wurde. Die Frage ist jetzt, wo wurde die verfälscht, die Heiligtumslehre in der Gemeinde? Dass sie nicht mehr richtig wiedergegeben wird.
Ja, es ist so, das ist natürlich verschleiert, gell?
Ja.
Da muss man ganz genau recherchieren, wo der Punkt ist. Und der Punkt ist der, dass man heute wieder zurückkehrt zur evangelischen Theologie. Die evangelische Theologie, die kennt keine Heiligtumslehre. Und jetzt ist es natürlich so, die können diesen, sagen wir mal, alten Zopf nicht einfach abschneiden. Da würden viele protestieren. Da würden viele protestieren, gell? Und deshalb machen die das hinterlistig. Und es ist natürlich so, dass das nicht alle erkannt haben. Es gibt sogar Prediger, die sagen, na, die Heiligtumslehre, die steht. Und die glauben dran, gell? Die lassen sich da nicht irritieren. Aber die meisten werden ganz schlau, also vom Ziel abgelenkt und daneben vorbei, gell? Ganz schlau. Und das ist folgendermaßen. Die Heiligtumslehre sagt, dass Jesus 1844 ins Allerheiligste gegangen ist.
Richtig, ja.
Und dort findet das sogenannte Untersuchungsgericht statt. Und im Untersuchungsgericht fällt die Entscheidung, wer bleibt und wer nicht bleibt.
Richtig.
So. Aber jetzt, da wir ja einen anderen Kurs haben, Richtung Ökumene, neue Weltordnung, das ist fast das Gleiche, gell? Es sind da verschiedene Namen, aber es ist das Gleiche. Neue Weltordnung oder Ökumene oder Afrikapi, das heißt, es geht alles in die Richtung. Da kann man dieses nicht gebrauchen, gell? Und die sagen, ja, ihr Adventisten mit euren Irrlehren, also jetzt habt ihr den ersten Schritt getan, den Papst habt ihr anerkannt, aber das ist ein zweiter Schritt, gell? Und da versucht man jetzt also einen Zickzackkurs, und der ist halbherzig. Aber man neigt dazu, die evangelische Theologie wieder einzufädeln. Und die evangelische Theologie, die kennt keine Heiligtumslehre. Die sagt, Jesus ist gestorben, er hat den Preis bezahlt, fertig, brauchst du nichts mehr. Wenn du Jesus annimmst, dann bist du erlöst. Und so einfach ist das, gell?
Ja.
Und das wird jetzt in unseren Lektionen natürlich klar immer wieder darauf hingewiesen, weil es ist ja schlecht, es ist ja nicht einfach, besser gesagt, es ist ja nicht einfach, plötzlich eine neue Richtung zu zeigen und sagen, also das ist der Weg. Weil da würden viele protestieren, gell? Und deshalb geschieht das so unterschwellig, im Untergrund, dass man das nicht so merkt. Und man sagt, naja, das Untersuchungsgericht, das heißt jetzt Vorwiederkunftsgericht. Und zwar deshalb, sagen wir, weil Untersuchung findet ja keine statt. Der Fall ist entschieden auf Golgatha. Und deshalb braucht keine Untersuchung. Aber wer natürlich an dem festhält, die sagen nicht, sie haben den alten Zopf nicht abgeschnitten und haben gesagt, weg damit, die Protestwelle wäre zu groß, gell? Und deshalb machen die das auf die Art, und viele Prediger wissen da gar nicht Bescheid. Sie sagen, Heiligtumslehre, natürlich, da hat sich doch nichts verändert. Die sind nicht mitgekommen, gell? Und die anderen, die mitgekommen sind, die sagen, brauchen wir nicht mehr. Heiligtumslehre, also das ist ein Humbug, also da soll etwas entschieden werden. Das ist schon alles entschieden auf Golgatha. Auf Golgatha hat Jesus den Preis bezahlt und wenn du Jesus annimmst, bist du erlöst, fertig. Und das ist also der Stand. Das ist der Stand, gell?
Also im Prinzip dasselbe in Grün wie mit der Trinitätslehre, dass man alles so langsam, ganz langsam und von hinten rum entsprechend verändert hat. Auch die Bücher von Ellen G. White.
Ja.
Ja, ist klar, sonst fällt es ja auf, ne?
Ja, das darf nicht auffallen, gell? Und wir haben ja, ich hab ja lange Zeit auch nicht gewusst. So gegen 78, 77 hat es geheißen, es kommt bald ein neues Liederbuch. Es kommt bald ein neues Liederbuch. Und ich habe mich so gefreut, gell? Mhm. Ah, ich habe gesagt, das ist endlich ein neues Liederbuch. Vielleicht kommen wieder alte Lieder rein. Ja, und dann kam das neue Liederbuch und kamen statt alte Lieder wieder rein, waren viele, viele mir lieb gewordene Lieder schon wieder weg. Ganz andere und ganz neue wieder, gell? Und ich habe immer noch nicht gewusst, was los ist, bis ich dann, also 2004, kam das also mit der Trinität, also mit dem Bruder Wieser jetzt nur, der Bruder Fischer, gell? Mhm. Der hat den Stein ins Rollen gebracht. Und der hat die erste Broschüre rausgegeben und als ich die gelesen habe, wusste ich, was los ist, gell?
Ja.
Und dann habe ich verstanden, natürlich. Die erste Version unserer Glaubensfassungen war 1872.
Mhm.
Und das allererste Liederbuch. Das große alte Liederbuch, über 1000 Lieder. Da waren noch Chorlieder drin und viele, viele. Und ich war so froh und habe gedacht, also jetzt bist du richtig bei der Wahrheit. Und das war ich auch, gell?
Mhm.
Und dann, in Deutschland, gab es schon ein neues Liederbuch, aber wir in Rumänien haben immer noch das alte gehabt. Immer noch das alte gehabt, gell?
Mhm.
Aber wie wir 61 nach Deutschland kamen, hoppla, hier ist ein anderes Liederbuch. Naja, man hat sich an das gewöhnt. Es war handlicher, es war etwas leichter, gell? Man hat sich daran gewöhnt. Und was war passiert? 1931 haben sie an der Lehre etwas verändert. Und haben gleich ein neues Liederbuch gemacht. Das muss sich jetzt reinstimmen, gell?
Mhm.
Die Lehre und das, was man singt und so, das mussten die Lieder, mussten also mit dem mitgehen. Das aber ja, habe ich alles nicht gewusst. Und dann, wie gesagt, in den 77, 78 kommt ein neues Liederbuch. Und dann kam es. 82 kam dann dieses neue Liederbuch, Wir loben Gott. Und das hat mir gleich nicht gefallen, weil das unser Liederbuch hieß ja Zionslieder.
Richtig.
Wir singen aus dem Zionsliederbuch. Zionslieder, gell?
Mhm.
Die haben das geändert, Wir loben Gott. Zionslieder, das wäre veraltet und das wäre nichts wert und wir loben Gott. Na gut, habe ich gedacht, das ist ja jetzt so eine Sache, gell?
Mhm.
Also wegen dem fällt sich jetzt die Welt nicht um. Aber was war passiert? 1980 auf der Generalkonferenz in Dallas, in den USA, Dallas, in der Stadt Dallas, fand die Generalkonferenz statt. 1980. Und da wurde die Trinität nach dem heutigen Stand festgeschrieben. Und dann da musste natürlich ein ganz neues Liederbuch kommen. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, gell? Und so haben wir drei verschiedene Glaubensversionen und drei verschiedene Liederbücher. Das ist ein ganz alte, das ist vergessen. Das zweite, 1931, ist auch vergessen. Und jetzt haben wir das Wir loben Gott von 1980, 82. Und das ist auch bald am Ende. Das ist auch bald am Ende, weil es kommt jetzt bald wieder ein ganz neues Liederbuch heraus, gell?
Ja.
Und so geht das weiter, gell? Und wenn man
so
jetzt offiziell heißt, wir haben nichts aufgegeben. Also unsere Glaubenspunkte stehen und so, wir haben nichts aufgegeben.
Ja.
Heißt intern, wenn die mit denen am Tisch sitzen, sagen sie, wir glauben nicht mehr an, wir glauben nicht mehr, dass der Pastor Antichrist ist, das ist passé, das glauben wir nicht mehr, wir haben da eine Revision gemacht, aber intern heißt, wir haben nichts aufgegeben. Also das ist so ein bisschen eine Wackelwahrheit, gell? Hier heißt es so und dort heißt es anders. Dort, wenn sie mit denen am Tisch sitzen, heißen sie natürlich, wir haben uns distanziert von dem, wir brauchen das nicht mehr. Intern heißt es, nein, wir haben nichts aufgegeben. Und macht euch gar keine Sorgen. Wir stehen zu unserem Programm. Wir sind die von Gott erwählte Gemeinde. Ja, das ist okay, alles okay. Du brauchst euch keine Sorgen machen, gell? Aber das ist so Augenwischerei, gell? Wenn danach was, stimmt es nicht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ja.
Ich sage einfach mal, Schritt für Schritt immer tiefer zum Abfall, beziehungsweise Stufen abwärts, sagt ja auch der große Kampf.
Wenn der Abfall einsetzt, und der hat eingesetzt. Der hat eingesetzt 1888.
Wenn ich sogar schon seit Gründung.
Na, das kann man jetzt nicht sagen.
Das ist schwierig, das ist richtig.
Weil Ege Weit bezieht sich auf diesen Punkt und sagt, was wir in den letzten 50 Jahren, und das, wenn man jetzt ausgeht von 1844 plus 50, kommt man in das Jahr 1894. Was wir in den letzten 50 Jahren unter dem Gebet und unter der Leitung des Heiligen Geistes erarbeitet haben, geforscht haben, da bis in die Nacht hinein, an dem wird nicht gerüttelt. Wer es wagt, an dem zu rütteln, der ist jetzt vor Gott schuldig, gell? Und das sagst du deutlich. Und folgedessen kann man nicht sagen, dass das von Anfang an. Von Anfang an waren sie auf dem richtigen Weg, gell? Sie waren auf dem richtigen Weg.
Ja, es ist damals
gegenwärtige Wahrheit. Die haben ja nur erkannt, Jesus kommt. Dann haben sie erkannt, der allererste Punkt war die Heiligtumslehre. Nach der Enttäuschung kam die Heiligtumslehre.
Das ist richtig.
Dann haben sie verstanden, warum die Enttäuschung war, weil sie etwas Falsches erwartet haben. Es war ja eigentlich keine Enttäuschung, nur weil sie etwas Falsches erwartet haben, dass Jesus auf die Erde kommt, und er kam, statt auf die Erde kam er ins Allerheiligste, gell? Also, und dann da gegenwärtige Wahrheit. Dann haben sie den Sabbat erkannt. Später. Und die Gewalt war nicht mal die erste. Der erste war eigentlich der Joseph Bates. Der hat den ersten Artikel geschrieben über den Sabbat. Und da war also große Aufruhr. Aber E.G. Weid hat dann ein Gesicht bekommen und da wurde gesagt, der Sabbat ist richtig, gell? Und das war gegenwärtige Wahrheit. Dann kam hinzu die Sterblichkeit der Seele, gegenwärtige Wahrheit. Und so sind sie Schritt für Schritt gegenwärtige Wahrheit. Da kam immer etwas dazu. Und heute läuft das ja eigentlich immer noch so, nur man verkauft im Rückwärtsgang das als neue Wahrheit, gell? Man sagt, ja, das wussten die Pioniere alles nicht. Jetzt wissen wir, das ist natürlich eine gegenwärtige Wahrheit. Aber offiziell ist das aus der Mode gekommen, dass man sagt, gegenwärtige Wahrheit. Das von dem wir heute nicht mehr viel wissen. Aber wenn man dann auf den Punkt kommt, dann sagen sie, natürlich bekommen wir immer neues Licht. Also jeder Abfall ist neues Licht, gell? Jeder Schritt ins Abfall, Richtung Abfall, wird heute als neues Licht verkauft. Das ist das Problem. Und die meisten glauben das. Die meisten glauben das, weil das ist so schön formuliert, gell? Egal was es ist, ob das nun die Trinität ist oder die Heilsgewissheit, das wird so schön formuliert und so, und wenn die das darlegen, schriftlich und mündlich, dann denkt man, ja, die haben recht, Bibelstellen, das wird mit Bibelstellen belegt, gell? Alles mit Bibelstellen belegt. Natürlich sind das ausgesuchte Bibelstellen. Und die nicht passen, die lässt man weg. Man sucht auch von E.G. Weid Zitate, die passen. Die nicht passen, lässt man weg. Und so wird also diese neue Lehre, diese neue Richtung eingeführt mit unser Gebet, Ausschüsse tagen, die Mehrheit entscheidet, neues Licht und so, und das geht vorwärts. Und das geht vorwärts, gell? Mhm. So läuft das.
Ja, vielen Dank für die Information. War wieder sehr ausführlich.
Ja, das ist ja jetzt nichts Neues, gell? Deshalb musste ich jetzt auch nicht nachdenken.
Das ist klar. Das ist klar.
Nichts Neues, das haben wir ja schon öfter besprochen, aber weißt du, bei mir sitzt das jetzt, weil ich mich ja mit dem intensiv befasst habe. Mhm. Als ich getauft wurde, war ich Jahre alt. Und was wusste ich damals? Ich wusste damals den Sabbat und ich wusste die Endzeitprophetie. Die habe ich gekannt. Mhm. Dann kam ich in die Gemeinde, dann hörte ich von der Heiligtumslehre. Als ich das hörte, dachte ich, na, das ist hochinteressant. Hochinteressant. Und habe das gleich lieb gewonnen. Mhm. Und hab mir diese Wahrheit einverleibt. Zu eigen gemacht, gell? Mhm, mh. Ich habe so viel geforscht und gesucht und so bin ich gedacht, hoppla, das stimmt, da wusste ich, oh, das ist mein Standpunkt. Dann das Zweite, was ich gelernt habe, gleich nach der Taufe, die drei Engelsbotschaft. Die letzte Engelsbotschaft. Natürlich, das ist wichtig. Mhm. Und dann waren nicht mehr zwei, dann waren vier Punkte, gell? Und das sind bis heute meine vier Säulen, auf denen mein Glaube beruht. Der Sabbat, die Endzeitprophetie, die Heiligtumslehre und die letzte Warnungsbotschaft. Die letzte Warnungsbotschaft. Die muss verkündigt werden.
Richtig.
Bevor Christus kommt, muss die verkündigt werden. Weil Gott legt großen Wert drauf, dass er kann ja nicht die Welt vernichten und sagen, ja, was ist jetzt los, gell? Was ist jetzt los? Mhm. Es ist alles gesagt, alles erklärt. Fürchtet Gott, gebet ihm die Stunde, Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und dann Babylon ist gefallen. Und dann wird das Mahlzeichen und so weiter. Und das wird ja jetzt bald kommen, gell? Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Wir sind kurz davor, dass das jetzt kommt. Und dann, wenn das dann kommt, dann kommt der Stein ins Rollen. Er rollt schon jetzt, aber langsam, gell? Der Stein, aber langsam. Aber dann kommt der richtig ins Rollen.
Ja, das ist... Also nochmal von vorn. Luther hat damals was gebracht, was sehr wichtig war. Ja.
Alles war sehr hoch im Schwang, sobald das Geld im Kasten klingt und die Seele in den Himmel springt. Und also den Himmel kann man sich erkaufen, nicht? Und die katholische Kirche, die hat ja davon sehr stark profitiert, gell?
Mhm.
Und dann hat ja Luther, wie soll ich sagen, er hat ja nicht genau gewusst. Er hat sich bemüht und hat alle katholischen Regeln eingehalten, hat aber keinen inneren Frieden gefunden. Und dann hat er sich entschlossen, einmal nach Rom, um dort zu sein, wo die Quelle ist, die Quelle der Wahrheit. Und als er in Rom gewesen war und die Treppen hinaufgerutscht, dann war er enttäuscht. Und dann hat er angefangen, in der Bibel zu forschen. Dann hat er gefunden, diese wunderbaren Texte, wir werden gerecht durch Christi Blut, aus Gnaden sind wir gerettet und so, also nicht durch Geld, nichts. Und dann hat er gearbeitet an den 95 Thesen und hat dann 1917 am 31. Oktober 1517 hat er diese 95 Thesen angeschlagen an die Schlosskirche. Das konnte dann jeder lesen, gell? Und wir haben in Berlin und haben vor zwölf Jahren da eine Rundreise gemacht und sind da vorbeigekommen bei der Schlosskirche. Also ich habe diese Thesen persönlich gesehen, gell?
Mhm.
Nur es war so wenig Zeit, die hatten es eilig und ich habe ein bisschen gelesen, dann schnell weiter. Aber es ging hauptsächlich um den Ablass. Um den Ablass, gell?
Richtig.
Also das hat er abgeschafft. Und dann kam er ja in den Bann, er wurde in den Bann getan, gell? Und dann, Und dann haben sie ihn gelockt nach Worms mit dem Ziel, entweder widerruft er oder wir bringen ihn um.
Mhm.
Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert ist. Gott hat dafür gesorgt, Gott hat nur einen Plan, gell?
Ja.
Denn als wir da nicht um, als sie ihn nicht umbringen konnten, weil Gott das so, er hat ihn, die haben ihn, die eigenen, also der Kurfürst hat das, davon erfahren und hat ihn gefangen genommen und beschützt. Und hat ihn auf die Wartburg und dort hat er dann die Bibel übersetzt.
Ja.
Also er hat ein großes Werk geleistet, aber das war der Anfang der Reformation. Luther hat nichts gewusst vom Sabbat. Vom Sabbat hat er schon gewusst, aber er hat den Sabbat gehasst.
Mhm.
Er hat das ja nicht verstanden, gell?
Ja.
Und so hat er dann nur gesagt, ja, es ist noch viel Unkraut. Es ist noch viel Unkraut aufzujäten. Aber nach seinem Tod sind die dann bei ihm stehen geblieben. Und wir, SDA, die Erben der Reformation, haben gesagt, gut, jetzt machen wir weiter. Und dann, die Pioniere haben ja auch ein bisschen weiter gemacht, gell?
Mhm.
Aber jetzt sagt man, das war nichts. Die Pioniere, die hatten kein Verständnis, kein richtiges Verständnis, die haben das nicht kapiert. Und die Dreieinigkeit nicht gehabt. Ein Manko bei ihnen, die haben also das nicht verstanden. Und jetzt, wir vollbringen jetzt die Reformation. Aber es geht ja rückwärts, gell? Es geht rückwärts.
Richtig.
Es geht wieder in die Anfänge der evangelischen Theologie. Und das ist also total, wie wir sagen, es ist ja schon einiges richtig, aber nicht alles. Und das ist der Punkt, gell? Also Lüge mit Wahrheit vermischt, man kann nicht sagen, es ist pure Schwindel und so eine pure Lüge. Nein, es ist alles ein bisschen verdreht. Manchmal nur ein Grad gedreht, manchmal 10 Grad gedreht, manchmal 50 Grad, manchmal 2 Grad und so, je nach Belieben hat man da herumgedreht und so, bis es jetzt passt, gell? Und die sind ja noch nicht fertig. Die sind ja noch nicht fertig, gell? Deshalb kommt ja wieder ein neues Liederbuch und neue 27 Glaubenspunkte, jetzt sind 28, vielleicht sind bald 30 oder so, wenn die weitermachen, gell? Und das ist, die sind ja noch nicht fertig.
Mhm.
Und was ist zu tun? Es ist nur zu tun, zu forschen, was stimmt und was stimmt nicht. Heute sagt man, der Sabbat ist keine Seligkeitsfrage. Warum nicht? Ja, wenn Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut auf Golgatha, ob wir den Sabbat halten oder nicht, na gut, das ist ja nicht schlecht, wenn man ihn hält. Aber Seligkeitsfrage? Nein, nimmer. Keine Seligkeitsfrage. Jetzt, wenn das Sonntagsgesetz kommt, und dann ist es ganz einfach, den Sabbat abzulegen. Das ist ganz einfach, weil es ist keine Seligkeitsfrage.
Ja, wenn es keine Seligkeitsfrage ist, dann brauche ich auch den Sonntag nicht halten. Es ist ja totaler Humbug.
Ja gut, aber man muss ja, die wollen ja heute Schritt halten. Wir teilen unseren Glauben mit der gesamten Christenheit.
Mhm.
Ja, und wenn die ganze Christenheit ohne Heiligtumslehre auskommt, wozu brauchen wir das?
Und die ganzen Voodoo-Priester und die Satansanbeter sind alle mit in der Ökumene.
Ja, und heute, sie haben also klipp und klar geschrieben, in Adventist heute, in diesem Heft. Früher waren wir exklusiv. Das ist vorbei. Jetzt sind wir inklusiv. Verstehst du, was das heißt? Exklusiv heißt abgesondert. Unsere Gemeinde hat diese Gemeinde abgesondert. Aber sie haben gesagt, das ist ein alter Zopf, weg damit. Inklusiv, alle zusammen, wir sitzen alle in einem Boot. Die Bibel sagt, es gibt zwei Gruppen. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt zwei Menschenklassen.
Ja.
Die zur Rechten und die zur Linken. Heute, die Ökumene sagt, nein, das ist falsch, wir sitzen alle in einem Boot. Und unsere SDA-Brüder und Schwestern, die sagen, stimmt, wir sitzen doch alle in einem Boot. Gott liebt alle Menschen. Er liebt ja nicht nur die Adventisten. Er liebt auch die Katholiken, auch die Protestanten, auch die
Satanisten.
Ja, alle Lücke, ja, was wir nicht so lieb, das sind also die Zeugen Jehovas und ein paar, also die lässt er auch links liegen, aber die anderen liebt er alle. Ja, und das klingt sehr schön, wenn die Geschwister das lesen, denken sie, ja, siehst du, ah, das ist gut. Gott liebt alle Menschen. Ja, das ist so formuliert, weil es gut klingt, gell? Und der Satan hat ein leichtes Spiel. Er macht die Hände auf, so wie man, wenn ein Kind gelaufen kommt, macht er die Arme weit auf und die laufen mit vollem Schwung und voller Freude in seine Arme und freuen sich. Und jetzt war ja der Papst in Deutschland, gell? Und der Schneider, der Repräsentant von der evangelischen Kirche, der hat jetzt das Amt inne, Schneider heißt er, der ist dem Papst, ich weiß nicht, war das in Freiburg oder wo es war, das weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall ist dem 4-5 Schritte entgegengelaufen und hat ihn umarmt und hat ihn gedrückt und geküsst. Und in der Zeitung stand dann der Kommentar, eigentlich komisch, der Papst hat nicht mal einen halben Schritt gemacht. Und der evangelische Repräsentant ist 4-5 Schritte auf ihn zugegangen, zugelaufen und hat ihn umarmt und gedrückt und so und so läuft die, gell? Die katholische Kirche, die weicht kein Millimeter. Kein Millimeter. Und das ist mir ja nichts Neues, gell? Das ist mir ja nichts Neues, weil die katholische Kirche sagt, wir sind die Mutter, Luther ist abgefallen, aber jetzt kommen wir wieder zurückkommen, kommt nur zurück. Aber ihr müsst unseren Glauben annehmen. Den ursprünglichen Glauben, den katholischen Glauben, den einzig wahren Glauben ist der katholische Glauben. Und da weicht der Papst keinen Millimeter zurück.
Aber dieser einzige Glaube, den hielten aber die Väter in den ersten Jahrhunderten nicht. Denn dieser einzige Glaube, der kam ja erst im 3., 4. Jahrhundert auf. Den Vätern von den Jüngern ist das total unbekannt.
Ja, aber es gibt die von der Stimme der Übrigen, bemühen sich und wollen nachweisen, dass die Antitrinier Trinitarier falsch liegen, weil das nicht erst im 4. Jahrhundert passierte, sondern von Anfang an die Trinität da war. Da bemühen sie sich sehr stark, sehr, sehr stark und bemühen sich mit der Bibel das zu beweisen und mit allen biblischen und außerbiblischen Beweismaterial wollen sie beweisen, dass schon die Apostel und Jesus selbst und die ersten Christen trinitarisch waren. Nicht erst im 4. Jahrhundert. Weil die haben jetzt erfahren, dass die Antitrinitarier kommen immer mit dem 4. Jahrhundert. Da ist das passiert. Jetzt versuchen die nachzuweisen, dass das nicht stimmt, dass das schon vorher war, gell?
Ja, ist doch klar, mit gefälschten Unterlagen, mit allen Fälschungen, wie man kriegen kann. Satans Trick.
Ja, da muss jeder sehen, aber ich hab unlängst ein schönes Zitat gelesen von Ecke Weid, dass Gott, dass ja alles registriert, was heute läuft, er lässt es zwar laufen, aber er hat keine Probleme damit, weil er zu gegebener Zeit wird er in ganz kurzer Zeit und auf ganz einfache Weise kann er dieses Problem lösen.
Das stimmt.
In ganz kurzer Zeit und auf ganz einfache Weise kann ich dieses Problem lösen. Ihr allein. Also wir Menschen können da gar nichts machen jetzt, gell? Weil wir sind in der Minderheit. Die Christen sind alle trinitarisch. Von den SDA sind über 99% trinitarisch. Über 99%. Was wollen die paar ausrichten, die sagen, das stimmt nicht. Die können immer kommen mit Bibelbeweisen und so. Die machen nur so mit, eine Handvoll. Nee, das haut nicht hin. Das haut nicht hin, gell? Prozent sagen, die Identität stimmt nicht. Auf das passen die, gell? Es sind zu wenige. Aber Gott hat mit dem kein Problem. Weil Gott hat ja nicht ein ganzes, Gott sagt ja nicht, die Mehrheit entscheidet. Gott entscheidet nach Recht und Ordnung.
Richtig.
Das, was Recht ist, ist Recht. Und wenn nur einer dazu steht. Und wenn die ganze Welt falsch ist und wenn einer im Recht ist, Gott gibt dem einen Recht. Und das schreibt der Johannes, in seinen Briefen, gell?
Richtig.
Das schreibt der Johannes in seinen Briefen. Und wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir die Johannesbriefe als Studium. Und das ist ja für ein Vierteljahr nicht viel. Der Johannes ist ja nicht lang. Die Briefe, das sind ja nur 5 Kapitel und noch 2 dazu. Also insgesamt 7 Kapitel, ein ganzes Vierteljahr. Und was ist passiert? Ein Vers wurde nicht erwähnt. Ein einziger Vers wurde nicht erwähnt. Ich habe meine Frau gefragt, ist dir das aufgefallen? Sagt sie, nein, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja, weil sie sich ja nicht damit beschäftigt. Aber weil ich mich mit dem beschäftige, habe ich gleich gemerkt, wieso einen Vers kann man nicht gebrauchen vom Johannes.
Und welcher Vers war es?
Das war also im 5. Kapitel, 1. Johannes 5. Kapitel, ziemlich am Schluss.
Ja.
Wir sind von Gott, aber die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen. Wir, die Apostel, ihr bezieht das auf die Apostel, wir sind von Gott. Wir stehen zur Wahrheit. Die ganze Welt liegt im Argen. Und das hat ihnen nicht gepasst und deshalb haben sie den Vers weggelassen. Wieso? Die ganze Welt liegt im Argen und sie wollen jetzt mit der ganzen Welt ja mitmarschieren.
Ja.
Die sagen, es kann doch nicht sein, dass die meisten verloren gehen und nur ein paar gerettet werden. Nein, Gott liebt alle Menschen. Die Theorie ist falsch. Der schmale Weg ist falsch. Gott liebt alle Menschen. Der breite Weg, das ist der richtige Weg. Den gehen wir. Wir sitzen alle in einem Boot. Und die paar, die nicht ins Boot wollen, die müssen wir liquidieren.
Da gibt es noch einen anderen Vers. Und zwar, mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Ja.
Also wessen Reich ist es?
Ja. Ja, das sind ja viele Texte, weißt du. Wenn man jetzt anfängt zu forschen, ich habe jetzt nur einen zitiert.
Mhm.
Aber die ganze Bibel zeigt, dass es wenige sind, dass die kleine Herde, die enge Pforte, der schmale Weg und Selbstverleugnung und das, was man heute hörst du auch gar nichts von Selbstverleugnung mehr, weil das will kein Mensch, will das, braucht das. Man braucht das gar nicht, weil Jesus hat einen Preis bezahlt, du bist frei, ob du willst oder nicht, du wirst hineingetrieben in den Himmel, ob du das willst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, Jesus hat einen Preis bezahlt und du marsch hinein und das treibt man alle in den Himmel hinein und wenn alle drin sind, macht man die Tür zu. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das. Ja, wer das akzeptiert, der muss dann natürlich auch die Konsequenzen tragen. Denn wenn dann der Tag kommt, ich kenne euch nicht, ja, dann sieht es anders aus. Aber jetzt ist das noch nicht, gell? Jetzt kann man noch manipulieren, jetzt kann man noch lügen und Wahrheit und vermischen. Es ist ja nicht purer Irrtum, sonst SDA. Und deshalb, wie soll ich sagen, wenn die Splittergruppen sagen, SDA ist Babylon, das sagst du wahrscheinlich auch, und das stimmt nicht.
Warum nicht?
Warum nicht?
Ja.
Jesus spricht zu Laodicea. Weil du lau bist, werde ich dich ausspucken. Weil du lau bist. Du bist nicht ganz wahr und nicht ganz falsch. Du bist so in der Mitte, lau. Halb Wahrheit, ein bisschen Lüge, ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Lüge und so. Du bist lau, also so und du bist, und das passt mir nicht. Und weil du lau bist, werde ich dich ausspucken. Und wenn sie ausgespuckt sind, dann gehören sie zu Babylon. Aber vorher nicht, denn er sagt, was sagt er?
Nimm Augensalbe.
Kehrt um. Ich rate dir. Ich rate dir, das sagt der Laodicea, kaufe Gold, kaufe weiße Kleider, kaufe Augensalbe. Gott möchte nicht, dass seine Gemeinde ins Verderben läuft. Aber wer da nicht hört und diesen Rat nicht befolgt, der gehört dann zu der Mehrheit, die dann ausgespuckt wird.
Es gibt noch ein anderer Vers, das klipp und klar sagt, komm heraus aus ihr.
Ja, das ist ja wieder was anderes.
Ja, aber die Sache ist die.
Das muss man auseinanderhalten.
Wenn man die Trinität drin hat, dann betet man Baal an. Wenn man Baal anbetet, sagt unsere Schwester Weid, hat man nichts drin zu suchen in der Gemeinde. Sagt klipp und klar und deutlich. Man darf sich diese Irrlehren nicht anhören. Wer drin sitzen bleibt, macht sich teilhaftig an den Sünden.
Wenn er schläft. Wer aber nicht schläft, guck, dann dürftest du mich gar nicht mehr anrufen.
Doch, darf ich.
Dann dürftest du mich gar nicht mehr anrufen.
Doch.
Weil wenn ich Babylon bin, du kannst ja nicht Babylon fragen, was muss ich zu tun.
Du bist ja nicht Babylon selbst. Das ist, du bist ja ein Mitglied. Du bist ja nicht Babylon selbst.
Und was für ein Mitglied bin ich?
Das ist kein Problem. Du kannst jeden Bruder und jede Schwester anrufen. Du darfst nur nicht an einem Gottesdienst teilnehmen. Das ist der Unterschied. Weil im Gottesdienst wird Götzendienst betrieben. Und das ist Hurerei, geistige Hurerei. Und das hat Gott uns verboten.
Pass auf, der Abfall hat ja in Israel, im Alten Bund, stattgefunden. Es gab Höhepunkte, es gab Tiefpunkte. Und zur Zeit Elias, als Rahab König war, war ein Tiefpunkt. Und als Elia kam, den er gesucht hat über 3 Jahre, hat er gesagt zu ihm, so, nun bist du da. Du hast Israel ins Verderben gestürzt. Da sagt Elia, ich? Du? Du und deines Vaters Haus habt mit eurem Götzendienst Israel ins Verderben gestürzt. Sammeln wir ganz Israel auf den Berg Karmel, gell? Und dann kam die 7 und hat gesagt, morgen geht's dir genauso wie denen, die du umgebracht hast. Und dann ist er geflohen. Und dann hat Gott ihn gesucht und hat gesagt, was machst du hier? Und was sagt Elia? Ich habe für dich geeifert und so, und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Und Gott sagt, Elia, pass mal auf, ich habe 7000 in Israel, in dem abgefallenen Israel, die sind mir treu geblieben. 7000, du kennst sie
Israeliten.
Nicht, aber ich kenne sie.
Ja, natürlich, gar keine Frage.
Ich kenne sie. 7000 in dem abgefallenen Israel, die haben ihre Knie nicht gebeugt, die haben den Baal nicht geküsst, die sind mir treu geblieben. Du bist nicht allein. Und das passiert heute auch. Denn es sind ja, ich bin ein SDA-Mitglied, du kannst ja auch einen anderen SDA-Mitglied anrufen und den fragen. Der sagt, Trinität ist okay, natürlich. Was willst du denn?
Aber in dem Punkt, die meisten glauben an die Trinität, da gebe ich dir recht.
99%. Ich habe gesagt, über 99%.
Ja, das ist richtig.
Und die in den Splittergruppen sind, stimmen der Übrigen, die sind 200% trinitarisch.
Das kann auch passieren, da hast du recht.
Und? Die sagen, na, SDA ist Babylon, aber die Trinität, 200%, viel stärker als in der SDA.
Ja, das stimmt.
Und die Reformgemeinde ist vor 12 Jahren von der Antitrinität auch umgekippt, eingelenkt.
Wie kommst du?
Weil die auch in die neue Weltordnung wollen.
Wie kommst du vor 12 Jahren drauf, also auf 12 Jahre?
Das hat uns ein, vor 2 Jahren war ein gewisser Paul Osei, ich weiß nicht, ob du das...
Ja, natürlich kenne ich Paul, ja.
Weißt du was, wer du bist?
Ja, natürlich.
Also, da war in Stuttgart und der die Veranstaltung organisiert hat, der war einer von der Reformgemeinde. er hat sich gekümmert, dass ein Haus, also ein Raum ist, wo man wo der kommen kann. Und wir sind dann von Göppingen auch nach Stuttgart gefahren.
Okay.
Und da hat er uns erzählt, ich bin von der Reformgemeinde, aber unsere Gemeinde ist damals, 2009, vor 10 Jahren umgeschwenkt von der Antitrinität auf die Trinität. Das hat er uns gesagt.
Also 1999, okay.
Ja, ja. Damals haben wir einen Schwenk gemacht von der Antitrinität weg in die Trinität, weil die wollen auch in die Ökumene, die wollen auch die neue Weltordnung, und mit der Trinität da kommen die nicht rein, gell?
Mhm.
Die Trinität ist das Sprungbrett.
Richtig.
Ohne Trinität kommst du nicht in die Ökumene rein, weil die sagen, das geht nicht. Wir brauchen keine Irrlehrer hier. Wir müssen die Lehren akzeptieren, dann können wir reinkommen. Und so ist das. Die Trinität ist das Sprungbrett für die ACK und für die Ökumene und für die neue Weltordnung. Und alle, die dahin wollen, müssen über dieses Sprungbrett hineinspringen.
Müssen alles unterschreiben.
Das muss man unterschreiben, das ist das Recht, ja, das ist ja alles vertraglich. Da muss man ja Beitrag zahlen und so, also Mitglied und so, das ist eine ganz komische Sache, gell?
Mhm. Und die SDR zahlt den höchsten Beitrag in der Ökumene, in der ACK.
Welchen Beitrag?
Den höchsten Beitrag.
Den höchsten?
Ja.
Woher weißt du das?
Habe ich auch gehört.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass wir drei Beitrag zahlen. Und im Ausschuss wurde mal gefragt, woher zahlen die das? Zahlen die das vom Zehnten? Der Prediger wusste nicht.
Mhm.
Dann hat man gesagt, naja, dann interessiert dich, woher zahlen die den Beitrag? Der Prediger hat gesagt, okay, ich mach das, und hat sich sehr interessiert und hat dann nach ein paar Wochen gesagt, also es wird nicht vom Zehnten bezahlt. Naja, dann waren die Ausschussmitglieder wieder beruhigt, haben gesagt, dann ist okay, wenn die das nicht vom Zehnten zahlen, dann geht die Sache in Ordnung. Naja, so läuft das, gell?
Ja, aber das Problem ist, das meiste kommt vom Zehnten. Das nicht vom Zehnten kommt, das ist absolut geringfügig. Das ist der Knackpunkt.
Also die Frage hätte ich gar nicht gestellt. Weil Gott fragt nicht, woher kommen die Beiträge.
Mhm.
Gott sagt klipp und klar, keine Verträge.
Ja,
du darfst funktionieren mit allen Menschen, aber keine Verträge schließen.
Mhm.
Das ist ein Vertrag, gell?
Dasselbe in Grün wie mit Israel damals und Ägypten.
Ja.
Hat Gott auch untersagt. Und Israel ist trotzdem mit denen in Verbindung gegangen.
Ja, und hat auch, wie soll ich sagen, die Zeche zahlen müssen dafür.
Auf alle Fälle.
Gott hat sie da hingegeben, gell?
Mhm.
Gott hat da keine Probleme, gell? Und deshalb fand ich dieses Zitat, dass Gott auch jetzt mit der SDA-Gemeinde hat da jetzt keine großen Probleme. Er weiß, er allein kann das lösen und weiß, wie, wann und wie und auf welche Art und Weise er das löst.
Ja.
Da kommt eine Krise, und wenn die Krise kommt, ist das in 24 Stunden gelöst, das Problem. In 24 Stunden ist das gelöst. Aber wie gesagt, das macht Gott, und deshalb brauchen wir uns da keine Sorgen machen.
Ja, und das muss alles vor dem Sonntagsgesetz geschehen.
Das kann vor dem Sonntagsgesetz nicht geschehen. Das Sonntagsgesetz ist der Auslöser dafür. Durch das Sonntagsgesetz kommt eine Krise. Und diese Krise bewirkt das. Die Krise kommt nicht vor dem Sonntagsgesetz, die kommt nach dem Sonntagsgesetz.
Der Knackpunkt ist aber, dass die Sichtung der Gemeinde vor dem Sonntagsgesetz bei der Gemeinde zu Ende ist. Das heißt, es kommt keine zweite Sichtung.
Das ist jetzt, was du jetzt sagst, stimmt ja auch nicht ganz. Wie soll gesichtet werden? Ege Wald schreibt, dass die Krise ist das Sonntagsgesetz, und da entscheidet es sich. Und die treu geblieben sind, die sind dann durch dieses Treusein gesichtet. Durch das Treu und Bleiben sind die gesichtet, gell? Und die werden dann, die bekommen den Spätregen, die Kraft auf der Höhe, und dieser Spätregen, diese göttliche Kraft befähigt sie, den lauten Ruf ertönen zu lassen. Ohne diese göttliche Kraft könnten die das nicht.
Richtig.
Aber durch diese, mit dieser göttlichen Kraft können die das. Die paar, die treu geblieben sind. Und das ist alles nach dem Sonntagsgesetz.
Das Problem ist,
das Sonntagsgesetz bringt diese Krise. Mit dem Sonntagsgesetz kommt diese Krise und da fällt die Entscheidung. In der Krise, also wenn es dann heißt, also jetzt müsst ihr entscheiden, so und so, mit der SDA, was bleibt ihr Sabbat, macht ihr Sonntag und so, und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann ist die Sichtung vollendet.
Also einen Punkt gebe ich dir recht, und zwar, der Punkt ist ja, Schwester Walt hat ja auch gesagt, dass einer von 20 oder keiner von 20 in der Gemeinde oder von der Gemeinde, aus der Gemeinde genommen werden. Das heißt also, das Verhältnis ist noch viel, viel höher. 1 zu 20 oder keiner von 20. Wie viel dann? 1 zu 40, 1 zu 80, 1 zu 1000?
Sie hat aber mehrere Zitate. Da geht es nicht um 20, da geht es um Hunderte.
Ja. Ja, ja. Das Verhältnis also ist ganz enorm.
Das geht um Hunderte, weil E.G. Weid hat ja sehr viel in diese Richtung geforscht und hat Offenbarungen bekommen und so. Mhm. Und deshalb hat sie, einmal sagt sie 20 und dann sagt sie wieder 100 und über 100 und 1000 und eigentlich ist, wenn der Johannes schreibt, die ganze Welt liegt im Argen, die ganze Welt.
Ja.
Und in Offenbarung 13,8, alle, die auf Erden wohnen, alle, ausgenommen sind das Häuflein, das die treu geblieben sind, aber das fällt ja nicht, das ist ja wie ein Tropfen auf den heißen Stein, gell?
Richtig.
Aber die werden mit dem Häuflein, was übrig bleibt, macht Gott das Werk. Mit dem Häuflein, was übrig bleibt, macht Gott das Werk. Das kann man, das, wenn man das heute sagt, dann wird man hinausgeschmissen, dann wird man als verrückt erklärt, gell?
Mhm.
Aber sagen muss man es trotzdem, gell?
Ja.
Wer heute die Wahrheit sagt, der lebt gefährlich.
Mhm.
Weil die Wahrheit, Jesus, als er sagte, von der Wahrheit hat der Pilatus gefragt, was ist Wahrheit?
Hm.
Und die Wahrheit, die Jesus vertreten hat, hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber Jesus war ja gekommen, um ans Kreuz zu gehen. Jesus wusste ja das. Es war ja nicht so, dass das jetzt eine Katastrophe war, sondern Jesus ist ja gekommen, um als Lamm Gottes zu sterben. Das wusste er. Das wusste Jesus schon mit 12 Jahren, gell?
Ja. Damit wurde auch die Schrift erfüllt.
Damit wurde die Schrift erfüllt.
Ja, ich danke dir. Herzlich nochmal dafür. Georg, hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Also,
wünsche, ja.
Was ich weiß, kann ich dir sagen. Was ich nicht weiß, kann ich dir ja auch nicht sagen. Ich bin auch nur ein schwacher Mensch, so wie du.
Ich danke dir trotzdem. Ich auch.
Ja,
wir segnen dir und deine Familie.
Dankeschön.
Und einen schönen Abend. Gesegnet ist neue Woche noch.
Wünsche ich dir auch, ja.
Danke dir, lieber Georg.
Ja.
Danke. Tschüss.
Tschüss, Johannes. Mach's gut.
Du auch.